Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Podcast. Spätestens, wenn wir krank sind, es uns nicht gut geht oder wir unnachvollziehbare Beschwerden haben, sorgen wir uns um unsere Gesundheit. Mittlerweile steht dann nach vor dem Gang zur Ärztin oder zum Arzt eine Runde Google- und Social-Media-Recherche an. Manchmal wirkt das beruhigend, manchmal verschlimmert das unser Unwohlsein und manchmal sind wir danach nur noch verwirrt. Sogenannte Medfluencer, also medizinische Influencer. Ein Fluch und ein Segen, das wollen wir heute klären und darüber spreche ich in dieser Folge mit Expertin Dr. Julia Fischer, Ärztin, Moderatorin, Journalistin und Autorin. Schön, dass du da bist, Julia.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo.
Hi. Ja, ich freue mich total, weil du bist ja absolute Expertin genau in diesem Gebiet. Du bist eine sehr erfolgreiche Medfluencerin. Was genau macht denn eine Medfluencerin oder ein Medfluencer? Vielleicht klären wir das erstmal.
Ja, im Prinzip sammeln wir gesundheitsrelevante Informationen zusammen, sollten uns über die Fragestellung, die wir bearbeiten, sehr genau im Klaren sein, also gut recherchieren, sprich wirklich auch wissenschaftliche Paper lesen, Studien, vielleicht auch Interviews führen mit ExpertInnen. Und dann das, was wir rausgefunden haben, sollten wir so verpacken, dass das auch Nicht-MedizinerInnen verstehen können und eben daraus ja also die Informationen ableiten können, die für sie wichtig ist.
Ich meine, das, was du gerade beschreibst, ist ja quasi ein Traumweg des Journalismus. Alles gut recherchieren, natürlich mit Expertinnen und Experten absichern, nochmal einen Quality-Check und dann so runterbrechen, dass es irgendwie für alle verständlich ist. Aber ehrlich gesagt, die Realität sieht schon ein bisschen anders aus. Ich meine, das Internet ist toll, wirklich, aber halt eben nur, wenn man sich gut darin bewegen kann. Was genau bedeutet das für dich? Ist ja schon auch eine Herausforderung, weil da so viele Informationen rumbabern.
Ja, also ich glaube, für mich ist es gar nicht so schwierig, weil ich mich natürlich sehr viel damit auseinandergesetzt habe, was ist guter Wissenschaftsjournalismus, Medizinjournalismus, woran erkenne ich guten Content und schlechten Content, wie kann ich das voneinander filtern? Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Abstufungen. Ne? Also zum einen gibt es viele Herausforderungen, wo auch gute Leute mal einen Fehler machen können, weil es echt schwierig ist. Also nehmen wir alleine den Fakt, dass man echt komplizierte Sachen runterbrechen muss, sodass sie verständlich sind. Das heißt, man muss sie ein Stück weit vereinfachen, darf sie aber nicht so sehr vereinfachen, dass sie falsch werden. Dann gibt es das Problem, dass wir ja einfach in einer Welt leben, aktuell in einer Zeit, in der es total darauf ankommt, dass ganz, ganz schnell klar wird, worum geht's hier, was willst du vermitteln? Also deine Message muss sofort klar sein, du musst möglichst laut und möglichst bunt sein, damit die Leute überhaupt zuhören. Das führt natürlich schnell dazu, dass auch Schlagzeilen entstehen. Und du auch als Content Creator vielleicht selber versuchst, dir Gehör zu verschaffen, indem du eine besonders plakative Schlagzeile raushaust. Und das kann schnell verfälschen. Dann gehört eigentlich auch dazu, dass man immer die Quellen mit angibt, wenn man was recherchiert hat. Also dass man auch nahelegen kann, wie bin ich auf meine Schlussfolgerung gekommen. Ich habe diese und jene Studie gelesen, die sagt das, aber die hat folgende Schwächen. Deswegen leite ich daraus ab, dass es eventuell so ist, könnte aber auch sein, dass es anders ist, weil diese Studie sagt das und am Ende steht dann ja also eine Mischung aus den Ergebnissen, die ich aus den Studien genommen habe. Und das ist im Prinzip ein Qualitätsmerkmal, wenn man genau diese Unsicherheiten auch mit einräumt und den Weg erklärt. Bedeutet aber, man braucht relativ lange, um sowas zu erklären. Und das arbeitet total gegen dieses Aufmerksamkeitsprinzip von ganz schnell, ganz laut, ganz bunt.
Ja.
Und das stellt natürlich auch Stolpersteine auf, wo man schnell Fehler machen kann. Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die nicht so ganz einfach ist. Und dann gibt es viele, die auch so ein bisschen, es gibt aktuell einfach eine Leidenschaft nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen, im politischen wie im gesundheitlichen. Bei der Gesundheit kommt dazu, dass viele sich einfach an die Hoffnung klammern, dass irgendwas, was sie nehmen könnten, vielleicht doch was bringt. Auch wenn dir eigentlich ein Arzt, eine Ärztin sagt, das ist nicht der Fall.
Ja.
Und dann gibt es die Leute, die genau diese Bedürfnisse gerne befriedigen, weil sie wissen, sie können irgendwie mit Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel verdienen. Oder ihnen folgen mehr Leute, wenn sie ganz einfache Antworten geben. Das heißt, es gibt einfach auch viel Potenzial, wo CreatorInnen Fehlinformationen verbreiten und selber davon profitieren und das für Laien aber ganz, ganz schwer zu erkennen ist.
Ja, ich finde, also du hast jetzt ja schon einige Themen irgendwie angesprochen, die eben oder was halt eben Gefahren sind an dem Internet oder eben auch, was dann dazu führt, dass selbst gute CreatorInnen vielleicht Fehler machen. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz ein bisschen auseinanderklamüseln. Also wir haben natürlich erstmal die Gefahr, okay, woran erkenne ich jetzt wirklich glaubhafte, korrekte, gut recherchierte Infos und Fakten? Dann haben wir natürlich diese ganze Geldfallen, auf die man vielleicht eben auch reinfällt, weil man denkt, okay, hier wird mir jetzt das super duper Superfood und super Ergänzungsmittel verkauft und das halt alles, was ich brauche so, oder was ich habe. Und dann gibt es vielleicht auch wirklich Leute, die eine bestimmte Meinung haben oder eine bestimmte Ansicht oder ne, die letztlich das auch einfach nur verbreiten wollen.
Mhm.
Vielleicht hast du ja mal so ein paar konkrete Beispiele, Tipps, woran ich wirklich erkennen kann, das sind gute, richtige wissenschaftsmedizinische Fakten und das sind absolute Red Flags.
Ja, also eine Empfehlung wäre definitiv, dass man sich den Hintergrund der Person anschaut, die da Informationen preisgibt. Man ist schon auf einer ganz guten Seite, wenn man sieht, der oder diejenige hat wirklich einen medizinischen Hintergrund oder auf eine andere Art wissenschaftlichen Hintergrund, meinetwegen auch einen wissenschaftsjournalistischen Hintergrund.
Mhm.
Heißt nicht, dass die alle Gutes erzählen. Also auch das ist heutzutage schwer zu erkennen, weil es einfach online Menschen gibt, die sich Doc nennen, obwohl sie weder Arzt noch Doktor sind. Es gibt auch MedizinstudentInnen, die leider irgendwie vielleicht, weil sie es noch nicht ganz verstanden haben, vielleicht auch aus kommerziellem Interesse, man weiß es manchmal nicht so genau, aber es gibt auch wirklich Menschen, die Medizin studieren, die da ja viel Informationen verbreiten und selbst Professoren zum Beispiel einer Universität in den USA, bei denen kann es auch passieren, dass sie Dinge erzählen, die nicht 100% der Wahrheit entsprechen und da fällt man dann schnell auf den Professorentitel rein. Also das ist nicht schwarz-weiß.
Ja.
Da sollte man immer noch vorsichtig sein, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall der erste wichtige Tipp.
So ein Kriterium.
Genau, ein Kriterium. Wenn Sie sich beruflich mit diesem Thema beschäftigen, einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, ist das schon mal super gut. Dann, wie schon gesagt, sind wissenschaftliche Informationen eigentlich nie schwarz-weiß. Mhm. Also es gibt keine absoluten Wahrheiten. Man kann nicht sagen, das stimmt für jeden hundertprozentig, dieses Medikament oder dieses Nahrungsergänzungsmittel wird das Leben von egal welcher Person besser machen.
Ja.
So absolute Aussagen sind immer ganz schwierig. Dann finde ich auch so Aussagen wie, das sagt dir kein Arzt oder aber auch sowas wie, es gibt diese Impfung und die ganzen Menschen, also die ganzen, es wurde von Fachgesellschaften geprüft und auch das Robert-Koch-Institut zum Beispiel empfiehlt diese Impfung, aber ich sage dir, ich weiß, ich kenne die Wahrheit, das ist irgendwie das Allerletzte, was, das darfst du dir auf keinen Fall. Also immer wenn jemand auch sagt, so er hätte alleine die Wahrheit gebunkert, ist das ein Problem. Und Green Flags dagegen sind wirklich differenziert aufgearbeitete Informationen, wo du verstehst, wo kommt die Information her, wie hat der Mensch sich die hergeleitet, dass auch eine Quelle darunter steht, dass man nachvollziehen kann, aus welcher Publikation zum Beispiel stammt die Information. Und genau, dass man am Ende auch zum Beispiel eben die Quellen nachvollziehen kann, das ist irgendwie ganz, ganz wichtig. Also wenn man auf diese Punkte achtet, ist man, glaube ich, schon ganz gut dabei.
Ja. Weil ich finde, es ist ja trotzdem so ein kleines Dilemma, ne? Weil irgendwie, wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, gerade gute, recherchierte Hintergrundinformationen, das dauert natürlich alles ein bisschen länger. Man muss sich vielleicht auch ein bisschen tiefer ins Thema einfuchsen, sage ich mal, oder sich wirklich stärker damit auseinandersetzen und im Zweifel, im besten Fall, auch mehrere Quellen dazu beziehen, um dann wirklich den Fakt für sich zu bestätigen. Auf der anderen Seite kämpfen wir, oder was heißt kämpfen wir, aber es ist eben auch einfach Trend, schnell Infos sich zu ziehen. Am besten macht es auch irgendwie noch Spaß, damit es hängen bleibt. Ne? Es sind ja auch so Kriterien, wo ich sage jetzt in meiner Arbeit auch, ist ja auch total wichtig, um wirklich was zu lernen oder
Absolut.
Um Wissen aufzunehmen. Es ist ja voll gut, wenn es irgendwie Spaß macht und ja, vielleicht was Lustiges hat.
Sonst werden wir ja auch nicht gehört, ne? Also auch ich versuche, selbst wenn ich differenziert und irgendwie umfänglich über ein Thema informieren möchte, versuche ich die Leute irgendwie unterhaltsam abzuholen und sie reinzuziehen. Ansonsten gehen wir ja auch in der Informationsflut unter, ne? Es gibt mittlerweile einfach so wahnsinnig viel Content. Ja. Also früher war man irgendwie King, wenn man an Infos gekommen ist. Jetzt muss man wirklich gucken, wie unterscheide ich gute von schlechter Information und wie, wenn ich selber Informationen verbreite, behalte ich die Leute bei mir. Ne? Ja. Also weil der Trend, dass es alles schnell und unterhaltsam sein muss, den kann man ja nicht einfach aufhalten, sondern da muss man irgendwie jetzt gegen anstinken.
Ja. Was würdest du denn sagen, so aus deiner Erfahrung, waren schon so richtig krasse wissenschaftliche Fallen, die dir über den Weg gelaufen sind, wo du echt gesagt hast, boah, Wahnsinn, wie kann das sein, dass sowas eigentlich noch im Netz ist?
Mhm. Also jetzt ganz kürzlich gab es einen Fall, wo wirklich ein Arzt, der auch eine große Reichweite hat, behauptet hat, die HPV-Impfung zum Beispiel würde unfruchtbar machen. Und der Grund, also die HPV-Impfung macht unfruchtbar und deswegen sprießen auch gerade überall Kinderwunschzentren aus dem Boden. Und das sind so Informationen, wo ich denke, okay, wow, also ich hatte gehofft, dass in der Öffentlichkeit und vor allem unter der Ärzteschaft angekommen ist, dass ganz klar Studien belegt ist, dass diese HPV-Impfung ganz viele Krebsfälle verhindern kann und wirklich ein großes Geschenk ist. Mhm. Und unter alle, denen es empfehlen wird, dieser Empfehlung folgen sollten. Aber es gibt dann auch einfach wirklich etablierte ÄrztInnen, die solche Informationen preisgeben. Und da ist es dann zum Glück auch so, du hast gesagt, das Internet ist Fluch und Segen und zum Glück treiben sich da auch Leute rum, die wirklich Ahnung haben und sowas dann sehen und sagen, boah, das kann ich so nicht stehen lassen und die melden dann auch solche Menschen. Und ich weiß, dass an diesem Fall jetzt zum Beispiel die Ärztekammer dran ist und denen da zur Raison ruft.
Ja.
Glücklicherweise gibt es das auch immer wieder, aber also es gibt auch wahnsinnig viele Fehlinformationen und so viele, dass auch die guten Leute da gar nicht unbedingt gegen ankommen und man gar nicht alles melden kann. Was mir noch einfällt, was ich immer wieder sehe als Punkt, wo ich mich auch oft frage, wie kann das sein, dass das einfach online bleibt, wie kann es sein, dass so viele Menschen das glauben, aber so ist es einfach. Aber was auch noch ein Tipp wäre, worauf man achten kann, wenn man sich Gesundheitsinformationen anguckt, ist, wenn ein Mittel für ganz, ganz viele verschiedene Beschwerden oder Krankheiten sich eignet. Also wenn jemand sagt, nimm das und all deine Beschwerden von Müdigkeit, Gewichtsschwankungen, schlechtem Schlaf, Energielosigkeit, keine Ahnung, das hilft gegen alles.
Das Allwunderheilmittel.
Genau. Okay. Und Zufall, du kannst es mit diesem Rabattcode auf meiner Seite kaufen für nur, keine Ahnung, 550 Euro im Monat.
Ja.
Also da wäre ich immer ganz vorsichtig. Und genauso, wenn gesagt wird, dass zum Beispiel ein einziger Blutwert im Körper Einfluss auf alles hat. Und wenn du den beeinflussen kannst, dann geht es dir auch gut. Also zum Beispiel der Blutzucker war im Moment so wahnsinnig im Trend oder auch Cortisol. Wenn es da heißt, dann, wenn du Blutzuckerschwankungen hast, dann bekommst du Falten, bist müde, energielos, bekommst früher Krebs, stirbst früher. Also wirklich einfach ein Blumenstrauß an Horrorszenarien, die alle nur an diesem einzigen Blutwert hängen sollen. Dann muss man da auch ganz vorsichtig sein. Und das sind immer so Punkte, wo ich mich frage, wie kann das sein, dass Menschen das wirklich glauben? Und wie kann das sein, dass das auch online bleiben darf? Weil das einfach so hanebüchen ist, das so undifferenziert darzustellen. Und auf der anderen Seite zeigt das, wie wichtig das ist, dass es Leute gibt, die dann wirklich evidenzbasiert sagen, natürlich ist der Blutzucker ein ganz, ganz wichtiger Wert. Und wenn man den konstant hält, dann geht es vielen Menschen besser. Man kann Heißhungerattacken vermeiden und so weiter. Und es macht vielleicht auch Sinn, dass man zuerst viel Gemüse isst und dann die Kohlenhydrate oder so. Also sich gesund zu ernähren ist toll, aber sich so auf einen Wert zu fokussieren, kann richtig krank machen, kann wahnsinnigen Stress bereiten und erst recht ist es Quatsch, sich dann womöglich auch noch selbst zusammengepanschte Nahrungsergänzungsmittel von irgendeinem Influencer dafür zu kaufen. Ja. Also das sind einfach irre komplexe Dinge. Da gibt es ja also so viel, was man zum Teil nicht fassen kann, aber wo man merkt, die Aufklärung ist einfach ganz wichtig.
Absolut. Aufklärung ist, glaube ich, da so wirklich das Stichwort. Und deswegen ja eigentlich, wie du auch gesagt hast, umso wichtiger, dass noch mehr gute, qualifizierte Menschen eben Content ins Netz stellen, Dinge aufklären, Dinge richtig stellen. Warum würdest du auch darüber hinaus sagen, es ist wichtiger denn je, Wissenschaft zu kommunizieren, gut zu kommunizieren und vor allem auch digital zu kommunizieren?
Wir leben leider in einer Zeit, in der Wissenschaft angezweifelt wird und wissenschaftliche Erkenntnisse angezweifelt werden. Und ich meine, wir sehen, was da jetzt in den USA passiert und wer zum Beispiel der Gesundheitsminister wird. Ja. Also das sind Entwicklungen, die sind sehr, sehr beunruhigend. Und wir leben auch in einer Zeit, in der es immer mehr Menschen gibt oder einige Menschen gibt, die sagen, wissenschaftliche Erkenntnisse seien nur eine Meinung von vielen.
Mhm.
Also wenn wir zum Beispiel das Beispiel Klimawandel nehmen,
ja.
99% der seriösen WissenschaftlerInnen sagen, der ist zu 100% menschengemacht und wir müssen ganz dringend was dagegen unternehmen. Es gibt aber auch einige, die sich hinstellen und zum Beispiel in den sozialen Medien ganz laut schreien, ah Quatsch, da sind Windräder durchgedreht und haben den Jetstream durcheinander gebracht. Sowas wie menschengemachten Klimawandel gibt es nicht. Glaubt mir.
Oder ist es etwas, was sich geschichtlich wiederholt? Mhm. Und schaut mal, da, keine Ahnung, vor hunderten von Jahren hatten wir auch eine Hitzewelle oder was auch immer. Ja,
ganz genau. Und alleine dadurch, dass da zwei Menschen sind, die unterschiedliche Positionen berichten, kann das für manche so wirken, als seien das zwei gleichwertige Informationen, die da preisgegeben werden. Und das ist natürlich, das ist fatal. So, dieser Eindruck darf nicht entstehen, sondern da ist gute Wissenschaftskommunikation wirklich gefragt, einzuordnen, das ist nicht wie in der Politik zum Beispiel, dass man sich irgendwie die Meinung der SPD zu einem Punkt anhören muss und die Meinung der CDU, sondern also das False Balance heißt das. Da darf man nicht den Anschein erwecken, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nur eine Meinung von vielen sind, sondern da muss man ganz klar einordnen, was ist wirklich evidenzbasiert, wissenschaftlich erwiesen und wo fängt der Bullshit an und wie können wir das voneinander unterscheiden.
Ja, jetzt mache ich aber mal eine ganz steile These auf, wenn wir uns das ein bisschen genauer angucken oder halt jetzt einfach mal überlege. Ich habe auch anfangs gesagt, dass ich glaube, dass heutzutage auch oftmals, bevor man zum Arzt geht, man eher erstmal das Internet befragt. Und das kann vielleicht manchmal auch ganz gut sein, weil man sich beruhigen kann, aber halt auch nur, wenn man sich wirklich gut auskennt. Es kann ja aber auch noch alles viel schlimmer machen, weil man irgendwie mit seiner Selbstdiagnose sich dann da irgendwie reinsteigert. Das heißt, im Umkehrschluss würde es ja eigentlich heißen, es wäre immer gut, zu einem Arzt zu gehen oder zu einer Ärztin zu gehen und sich wirklich untersuchen zu lassen, damit man auch irgendwie einen individuellen Beobachtungsfall hat oder sagen kann, okay, individuell wurde sich das jetzt angeguckt und da kommt man dann auf die und die Erkenntnis. Auf der anderen Seite, steile These jetzt, ist das ja auch nur die Meinung von einem Arzt oder einer Ärztin, wohingegen ich im Internet natürlich die Möglichkeit habe, mir auch mehrere Meinungen von unterschiedlichen Ärztinnen und Ärzten einzuholen.
Das stimmt natürlich. Also einmal ist es so, dass man bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten oder offiziell arbeitenden, also egal ob Klinik oder niedergelassen, aber bei ÄrztInnen, die wirklich ihren Beruf ausüben, kann man schon mal sicher gehen, dass die definitiv eine medizinische Laufbahn hinter sich haben, dass sie studiert haben, eine Facharztausbildung gemacht haben, vermutlich auch wissenschaftlich gearbeitet haben und viel praktische Erfahrung haben. All das haben die Leute im Internet häufig nicht. Also es gibt natürlich auch Menschen, die aus der Praxis kommen und dann auch in den sozialen Medien ganz tolle Gesundheitsinformationen preisgeben. Und da in dem Fall kann es dann, glaube ich, auch total viel bringen. Also wie du sagst, auch der einzelne Arzt in der Niederlassung oder die Ärztin in der Klinik kann vielleicht mal einen Fehler machen. Und ich bin total dafür, dass Menschen sich selbst eine Gesundheitskompetenz aufbauen, dass die selber sich darüber informieren, wie funktioniert mein Körper, was tut ihm gut, wie sollte ich mich ernähren, wie viel Sport sollte ich treiben, was sollte ich lieber lassen, dass die all das schon wissen und dass sie auch mit einem Grundverständnis über die mögliche Erkrankung oder die möglichen Beschwerden haben, die sie haben, wenn sie zu einem Arzt kommen. Das halte ich für total gut, damit die nachvollziehen können, was für sie die richtige Konsequenz ist. Ne? Also, dass die gemeinsam mit dem Arzt, der Ärztin eine Entscheidung treffen können, finde ich wahnsinnig wichtig. Und deswegen ist mir auch so wichtig, da nicht nur einfach zu sagen, so, keine Ahnung, ist das und dir geht's gut, sondern dass ich ihnen erkläre, warum zum Beispiel grünes Gemüse wahnsinnig wichtig ist. Und dass die selber auf dem Wege lernen, einzuordnen, was hat Hand und Fuß, was ist eine wertvolle Information für mich, wie kann ich erkennen, ob das eine Information ist, die mir gut tut oder eine, die mir eher schadet, damit die genau so im Arztgespräch dann später auch ihre eigene Meinung vertreten können und eine gemeinsame Entscheidung mit dem Arzt, der Ärztin finden können. Also deswegen Es gibt sehr, sehr gute Informationen in den sozialen Medien und online. Und ich bin eigentlich auch dafür, dass sich Menschen da informieren, einfach damit sie Bescheid wissen. Mein großer Wunsch wäre es natürlich, dass sie an die richtigen Leute geraten, weil ja auch viel Information gar nicht zu konkreten, schon eingetretenen Krankheiten oder so sind, sondern zum Beispiel auch zur Prävention. Und das ist ein Gebiet, da haben die Ärztinnen und Ärzte in der Praxis und in der Klinik leider viel zu wenig Zeit für. Also wir haben viel in dem Gesundheitssystem haben die Ärztinnen und Ärzte zu wenig Zeit, darüber zu sprechen, was Menschen alles tun können, um präventiv tätig zu sein, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen überhaupt zu vermeiden und so weiter.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist auch ein Teil des Problems eben, dass natürlich die Menschen, die wirklich eine medizinische Ausbildung haben und absolute gute Expertinnen und Experten sind, die wahrscheinlich gar keine Zeit haben, eben diese ganzen Informationen dann auch noch attraktiv und bunt und laut aufzubereiten und ins und eben da im Netz aktiv zu sein. Und deswegen überlässt man diesen Bereich irgendwie so ein bisschen eben vielen, die es eben vielleicht nicht so gut meinen. Ne?
Und was mir da auch ganz, ganz wichtig ist, also es entsteht so häufig der Eindruck, weil Ärztinnen und Ärzte keine langen Patientengespräche machen können oder eben die wenigsten Zeit haben, auch noch tolle Instagram- oder TikTok-Videos zu machen, wäre es den Ärzten egal, wie es ihren Patienten geht, sondern die profitieren sogar davon, wenn sie krank werden. Und das ist auch so ein Mythos, der macht mich wahnsinnig online, dass es immer wieder heißt, ja, du sagst ja nur, keine Ahnung, dieses Nahrungsergänzungsmittel XY hilft nicht, weil du möchtest, dass ich krank werde. Du bist Ärztin, du willst, dass ich krank werde, damit du mich mit teuren Medikamenten. Also, und das ist so ein Quatsch. Also, Ärztinnen und Ärzte verdienen auch nicht pro Medikament, das sie verschreiben. So, die haben kein Interesse daran, dass Menschen krank werden. Es gibt genug kranke Leute, die zu ihnen kommen. Das produziert unsere Gesellschaft so. Menschen werden eben auch einfach krank. Die müssen sich nicht noch mehr Patientinnen und Patienten schaffen, indem sie ihnen irgendwie tolle Nahrungsergänzungsmittel oder ähnliches verweigern. So, das ist ein Mythos, der macht mich wahnsinnig. Ärztinnen und Ärzte haben natürlich ein Interesse daran, dass Menschen gesund sind. Ich finde es schon wichtig, dass Leute sich informieren und über sich Bescheid wissen. Ist halt nur immer wieder die Frage, hoffentlich kommen sie an die richtigen Leute und an die richtigen Informationen.
Ich würde gerne einen Bereich noch so ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, dass das Netz zumindest jetzt für den ganzen psychischen Gesundheitsbereich oder Mental Health Bereich schon auch an vielen Stellen sehr hilfreich sein kann, ne? Weil wir da natürlich oft noch in so einem Tabubereich sind, wo Leute sich vielleicht dann auch nicht trauen, sofort zu einer, sag ich mal, einer echten Person zu gehen und sich da vorzustellen und da vielleicht eben das Netz ja erstmal ein guter erster Anlaufpunkt ist. Und spätestens, wenn man alles steht Kopf geguckt hat, dann weiß man, dass da auch ganz viel abgeht in unserem Kopf und ganz viel mit Gefühlen zu tun hat und dass Gefühle natürlich auch Auswirkungen auf unsere Gefühle, auf unsere Gesundheit haben. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, was eben genau das nochmal fokussiert. Wie siehst du denn diesen ganzen, sage ich mal, Mental Health Bereich jetzt konkret?
Auch in bei den sozialen Medien.
In den sozialen Medien, genau.
Also wie du sagst, es ist, glaube ich, ganz toll, wenn Leute niederschwellig sich Informationen holen können, dass sie erstmal nicht sich selbst entblößen müssen sozusagen und über ein Thema sprechen, was sie schwierig finden. Es ist leider so, dass psychische Erkrankungen immer noch viel zu häufig stigmatisiert werden, dass Leute sich dafür schämen, was natürlich furchtbar ist, weil ist es normal, sich seine Zähne untersuchen zu lassen, die mit dem Leben schlechter werden, aber nicht die Psyche sozusagen.
Ja, genau. Oder wenn man sich einen Arm gebrochen hat, dann geht man natürlich auch zum Arzt. Warum nicht bei einem gebrochenen Herzen?
Da muss sich also auf jeden Fall einfach auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung unbedingt was ändern. Und dann es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die selber betroffen sind von einer psychischen Erkrankung und dann darüber berichten, wie es ihnen damit geht, was ihnen geholfen hat und so weiter. Das kann total gut sein. Aber auch da gibt es Fallstricke und große Probleme, die auftreten können. Also weil Gesundheitsinformationen über psychische Erkrankungen sind häufig viel zu einfach dargestellt und ein bisschen bagatellisiert. Also ein Riesenthema ist ja gerade ADHS und auch ADHS bei Erwachsenen. Und wenn sich dann jemand hinstellt und sagt, ich halte hier 5 Finger hoch und wenn du diese 5 Symptome hast, dann hast du ADHS so. Und dann zählt er irgendwie, so einfach ist es natürlich nicht. Ne? Also auf die Art pathologisiert jemand, der eine große Reichweite hat, dann weiß ich nicht, Tausende von Menschen, weil sie das an sich auch feststellen und dann plötzlich Angst haben, habe ich auch ADHS oder sei es eine andere psychische Erkrankung. Also da passiert leider auch viel von Vereinfachung und Bagatellisierung, die sehr gefährlich sein kann. Mhm. Also auch da muss man wissen, an wen man gerät. Ich finde total gut, dass es auf die Art ja leichter wird, vielleicht darüber zu sprechen und dass man auch Communities findet, mit denen man sich austauschen kann oder Leidensgenossen und sowas. Das ist alles super, aber auch da kommt es auf die Graustufen an einfach.
Mhm. Ich finde, es ist eine Riesenherausforderung und ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das Beste natürlich ist, wenn man irgendwie mit sich verbunden ist, ne, sich auch damit auseinandersetzt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was brauche ich, weil am Ende gibt zwar viele Fakten und Studien und Dinge, auf die man auf jeden Fall belegen kann, aber dennoch ist ja, würdest du das auch sagen, ist eine Frage, ne, ob du das so bestätigst, ist es ja trotzdem der ganze medizinische Bereich einfach noch wahnsinnig individuell und
absolut.
Es gilt halt nicht alles für alle.
Ja, nee, genau. Das ist, und es geht ja auch immer weiter in die Richtung, ne? Also wir verstehen immer mehr, wie komplex der Körper ist und wie individuell auch Krankheiten sind und Ernährungstherapien zum Beispiel funktionieren oder so. Also deswegen, man kann, klar, also es gibt, was Ernährung und Bewegung oder sowas angeht, gibt es sehr große Grundpfeile, die für jeden stimmen. Aber je kleinteiliger die Informationen werden, desto individueller ist es auch. Und deswegen, desto weniger sind absolute Aussagen möglich für jeden. Und das sollte, glaube ich, auch wirklich jedem klar sein, dass man da einfach ganz individuell gucken muss. Genau, wie du sagst, was tut mir gut, was bringe ich vielleicht mit an Voraussetzungen oder auch möglichen Erkrankungen oder keine Ahnung. Und welche Informationen sind deswegen die richtigen für mich?
Ja. Warum würdest du denn sagen, fühlen sich viele Menschen zu Falschinformationen aber sehr hingezogen?
Mhm.
Das ist ja schon ein großes Phänomen.
Total. Also, und es ist ja auch erwiesen, dass sich Falschinformationen 6-mal schneller verbreiten, zum Beispiel, ja, als richtige Informationen. Das hat verschiedene Aspekte. Also, ich glaube, das eine ist, dass viele Falschinformationen auch mit Angst spielen.
Mhm.
Also, dass da schnell steht, also Krebs macht vielen Angst. Und wenn du sagst, das hier hilft
krebserregend.
Ist krebserregend, ganz genau, tu das niemals, dann schrillen all deine Alarmglocken. Ne? Angst ist die wichtigste Emotion, die wir haben, weil sie unser Überleben sichert. Heutzutage merken wir das nicht mehr so häufig. Also ich meine, Angst hilft uns dabei, dass wir über die Straße rennen und nicht vom Auto überfahren werden, weil wir Angst vorm Auto haben. Aber früher war das natürlich noch viel klarer. Also wenn ich... Wenn Jäger und Sammler irgendwo auf ein unbekanntes Terrain getreten sind, dann mussten jetzt allererstes sehen, sind hier irgendwie Raubtiere oder sowas. Das heißt, die Angst ist einfach das Präsenteste, mit der wir unsere Umgebung beurteilen. Und wenn eine Schlagzeile genau auf diese Emotion abzielt, dann ist unser Gehirn sofort darauf fokussiert und ist ganz schwer nur noch davon abzubringen, dem jetzt zu folgen. Und Fehlinformationen sind auch immer so einfach gestrickt. Die haben einfache Narrative, das klingt irgendwie logisch. Sie bieten dir auf irre komplexe Fragestellungen, die einem wirklich Angst machen können, eine ganz einfache Antwort. Und auch wenn du vielleicht im Hinterkopf weißt, so einfach kann es eigentlich nicht sein, aber es klingt doch so gut.
Mhm.
Ich gucke mir das mal an, was sie zu sagen haben.
Mhm.
Und dann gibt es, glaube ich, in vielen einfach die Hoffnung, dass diese einfache Antwort doch die Lösung auf alles ist. Und dann gibt es ja auch noch diese ganzen Algorithmen und Filterbubbles. Also wenn du eine Information häufiger hörst, hältst du sie eher für wahr. Wenn du diese Informationen in den sozialen Medien angeguckt hast, wird dir immer mehr Informationen in dieser Richtung in deine Timeline gespült. Du siehst sie immer häufiger, du glaubst, hältst sie immer eher für wahr. Also all solche Sachen führen dazu, dass man ganz schnell in so eine Fehlinformationsspirale gerät, tatsächlich.
Ja. Ich meine, jetzt sind wir ja irgendwie zwei, die sehr viel damit zu tun haben und die natürlich beruflich, aber sicherlich auch privat einfach sehr viel Zeit mit diesen Algorithmen und mit diesen ganzen Mechanismen verbringen. Was würdest du denn sagen, wie kann sich jemand fit machen, so was Falschinformationen im medizinischen Bereich jetzt mal darauf konzentriert angeht? Wie kann sich jemand fit machen, der da vielleicht nicht so affin ist?
Ich würde vermutlich damit anfangen, wirklich, also vielleicht auch staatlichen Institutionen zu folgen und mir anzuschauen, wie die Informationen verpacken.
Mhm. Was denn für Institutionen?
Also sei es das Robert-Koch-Institut oder auch Bundesministerium für Gesundheit oder gesundheitliche Aufklärung. Es gibt auch wirklich ganz viele tolle, etablierte Universitätsprofessoren zum Beispiel von medizinischen Unis, die in den sozialen Medien kommunizieren. Wenn man sich anguckt, wie die erklären, wie die formulieren, wie differenziert die Punkte aufgreifen und klar machen, dass sowas auch immer individuell ist und so weiter und am besten auch Quellen unten angeben. Ich glaube, man muss sich da einfach so ein bisschen die besten Beispiele raussuchen und da sich so ein bisschen irgendwie einfühlen in die Art, wie kommuniziert wird und eher Finger weg von Leuten, die alles einfach darstellen und am besten irgendwie auch noch auf das Problem, das du hast, eine relativ kostenintensive Lösung vorschlagen, von der sie dann selbst profitieren.
Ja, ich glaube, das ist gut. Dann sind, glaube ich, nochmal so ganz gute, konkrete Tipps. Und auch einfach sich klar machen, die Welt ist eben nicht schwarz oder weiß. Ne? Und das ist, auch wenn wir es gerne wollen, wir wünschen uns ja immer Vereinfachung und irgendwie Kategorisierung und so, weil das alles sehr komplex ist. Aber die Welt ist nun mal komplex und ich glaube, das muss man sich auch einfach bewusst machen, ne? Dass es
absolut
nicht so einfach sein kann.
Nee, und man kann ja immer auch nachfragen. Ne? Also auch wenn einem was komisch vorkommt, kann man ja sagen, huch, habe ich so noch gar nicht gehört, wie bist du denn auf diese Information gekommen oder so. Und da sind eigentlich Leute, die wirklich ernsthaft daran interessiert sind, evidenzbasierte Informationen preiszugeben, die lassen sich dann auf ein Gespräch ein und erklären es dir klipp und klar. Und Leute, die eher Fehlinformationen, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, dass die Kommunikation auch in den Kommentarspalten, also seriöse MedizinwissenschaftlerInnen, aber auch Content-CreatorInnen, die bashen nicht, ne? Die schreien nicht rum und sagen, das ist irgendwie, das ist der absolute Bullshit, sondern die erklären differenziert und irgendwie wohl dosiert, wo Stärken und Schwächen liegen von einem Produkt zum Beispiel. Und wenn du dann eine Frage stellst, dann sagen die nicht, du hast doch keine Ahnung, geh nach Hause, du bist doch wahrscheinlich von Big Pharma gekauft oder was weiß ich.
Ja.
Ne? Also wenn du so ein Klima wahrnimmst bei demjenigen, der die Informationen preisgibt, dann kannst du irgendwie auch schon davon ausgehen, dass da irgendwas nicht ganz stimmt.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein richtig guter Tipp. Kennen wir ja irgendwie auch aus anderen Situationen, ne? Wenn sich jemand irgendwie ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlt, der aber nicht so selbstbewusst eigentlich ist in dem, was er sagt, dann wird halt eher mal rumgebrüllt oder gepöbelt.
Und jemand, der sich wirklich komplex mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der wird sagen, ah ja, vielen Dank für deine Frage, verstehe ich, woher die kommt, dazu kann ich dies und jenes sagen.
Ja.
Und nicht nur, du glaubst mir nicht, dann geh doch.
Genau.
Oder so.
Geh doch, ja. ich würde gerne noch ein Thema, das weil ich jetzt gerade so darüber nachgedacht habe, was, glaube ich, auch ganz, ganz viel unterwegs ist und immer mehr auftaucht, ist Coaches.
Mhm.
Coachinnen und Coaches. Was sagst du denn dazu? Ich meine, ich glaube, es gibt einige Bereiche, wo das ja auch durchaus sinnvoll ist irgendwie, dass man sich coachen lässt. Aber es gibt ja auch viel, viel, viel im medizinischen Bereich, wo jetzt irgendwie Coach XY irgendeine tolle neue Therapiemöglichkeit anbietet.
Ja, auch da wäre ich sehr vorsichtig. Also wenn das Coaches sind, die dir Techniken für mehr Selbstvertrauen oder sowas versprechen, dann kannst du das ausprobieren. Sowas funktioniert vielleicht sogar noch ganz gut über die sozialen Medien. Aber wenn es wirklich irgendwie neue Therapieformen sind, von denen man sonst noch nie was gehört hat und derjenige mir da auch nicht so richtig erklären kann, wie er das gelernt hat oder auf wessen Theorien die basieren oder so, dann wäre ich da vorsichtig und ich würde auch nicht ungeprüft irgendwie teure Abos abschließen oder sowas, was in der Richtung auch oft preisgegeben wird.
Ja. Und wie siehst du so Online-Sprechstunden? Weil ich meine, das kommt ja auch immer häufiger. Ich denke auch sicherlich, dass die Zeit, die Jahre mit Corona da ja auch nochmal das ordentlich nach vorne gebracht haben. Und das bieten ja auch durchaus seriöse Arztpraxen an.
Mhm.
Wie siehst du das? Ist das gut? Ist das möglich? Kann man das machen?
Also die meisten, die das anbieten, sagen ja, der Patient, die Patientin muss mindestens einmal tatsächlich in der Praxis vorbeikommen, damit man sich wirklich einmal kennenlernt, ein Anamnesegespräch führt, möglicherweise auch eine körperliche Untersuchung macht. Und dann ist das, glaube ich, also gerade wenn es irgendwie um Krankschreibungen geht oder Erkältungssymptomatiken, eine Nachkontrolle von bestimmten Dingen, dann finde ich das absolut legitim.
Ja, aber es ist ja gut, dass du sagst, dass es, glaube ich, für ein paar Dinge irgendwie funktioniert. Also genau. Sage ich mal, eine Erkältungssymptomatik oder sowas, etwas sehr, sehr gut erforscht ist, wo man wirklich sagen kann, okay, du hast eine laufende Nase, du hast
ganz genau
einen Kratzen im Hals und
oder keine Ahnung, du kommst zu mir und erklärst mir, du hast diese und jene Symptomatiken. Ich komme zum Ende, okay, das ist wahrscheinlich eine bakterielle Infektion, du hast eine Erkältung mit Bakterien. Dann kriegst du ein Antibiotikum und ich möchte 3 Tage später wissen, ob es angeschlagen hat. Dann können wir das irgendwie online klären. Ne? Du kannst mir erklären, wie geht's dir? Und dann gucken wir, wie lange führen wir das Antibiotikum weiter, wann setzen wir es ab? Oder es hat nicht geholfen, huch, dann komm vorbei, wir probieren was Neues. Mhm. Sowas geht. Wo ich das zum Beispiel schwierig fände, ist, wenn man, also bei vielen muss man ja auch wirklich einfach drauf gucken und es vielleicht anfassen oder keine Ahnung. Ne? Also eine Hautveränderung oder ähnliches. Das kommt dann, glaube ich, schon sehr auf die Technik an. Da wäre ich einfach vorsichtig. Also oft ist es dann schon besser, gewisse Dinge wirklich von Angesicht zu Angesicht zu klären und wenn man eine Veränderung an sich feststellt, die auch wirklich live jemandem zu zeigen.
Mhm. Ja, ist doch gut, dass du das nochmal sagst, dass es irgendwie vielleicht für so niederschwellige Themen schon funktioniert, aber natürlich nicht.
Ja, oder wenn jemand eine chronische Erkrankung hat, ne? Das ist ein Diabetiker, eine Diabetikerin und du weißt, der nimmt diese Medikamente Ewigkeiten und du möchtest einfach nur wissen, wie geht's ihm. Dann solche Sachen gehen natürlich gut.
Ja. Eine letzte Frage habe ich noch. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, was jetzt die Kommunikation über wissenschaftliche oder auch medizinische Themen angeht? Und wen würdest du denn da so in der Verantwortung sehen? Mhm. Also ist es vielleicht etwas, was die Politik machen kann, was die Gesellschaft selbst machen muss oder was eben auch Medizinerinnen und Mediziner machen sollten?
Mhm. Also würde ich mir, glaube ich, von allen Ecken was wünschen.
Du darfst.
Also ich würde mir von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder auch von MedizinerInnen wünschen, dass sie selbstbewusst über Gesundheitsinformationen sprechen und sich auch die Mühe geben, das, was sie an Expertenwissen haben, so umzuformulieren, dass es jeder verstehen kann, dass da auch keiner eine Scheu hat. Manchmal denken ExpertInnen, sie dürfen Sachen nicht runterbrechen, weil dann vielleicht auch das Kollegium denkt, huch, also das ist ja jetzt irgendwie nicht besonders wissenschaftlich
Ich glaube, das schwingt oft mit, oder?
Genau.
Wie siehst du das? Ich meine, hast du solche Gedanken auch, wenn du deinen Content machst?
Ich nicht, weil es ist ja mittlerweile einfach schon seit einigen Jahren mein Job. So, ich mache das einfach so. aber ich mache bei Doc Fischer, bei meiner Sendung im SWR, habe ich ja jede Woche einen Experten, eine Expertin im Studiogespräch da und da stelle ich das immer wieder fest, dass ich auch im Vorgespräch sage, vereinfachen Sie das doch gerne noch ein bisschen. Sagen Sie nicht arterielle Hypertonie, sondern Bluthochdruck oder so. Ja, aber wenn das meine Kollegen aber wissen Sie was, wahrscheinlich schauen die auch gar nicht zu, sondern die Patientinnen und Patienten, die Sie haben, stellen sich vor, Sie sitzen jemandem, der nicht Mediziner ist, gegenüber und erklären das. Also ja, okay, ja, das kann ich machen. Aber die Angst schwingt oft mit und da würde ich wirklich ermutigen, dass gerade in der Kommunikation mit Nicht-KollegInnen, dass die Qualität daran liegt, die Dinge so zu formulieren, dass jeder sie verstehen kann.
Ich meine, ich als Nicht-Medizinerin kann dir auch sagen, dass es mir auch total hilft, wenn ich da eine Expertin, einen Experten habe, der das einfach nochmal irgendwie anders formuliert.
Mhm.
Ne? Du kannst ja vielleicht auch den Fachbegriff einmal nennen, aber dann einfach nochmal anders nennen.
Ja, genau.
So, dass ich es auch verstehe.
Ja. Fachbegriffe können beeindruckend klingen, aber wenn sie dir nicht weiterhelfen, dann ist das eben auch nicht viel wert. Ne? Was so Content-CreatorInnen und so weiter in den sozialen Medien angeht und das ganze Publikum in den sozialen Medien, da würde ich mir einfach wünschen, dass wir so ein bisschen wegkommen von diesem schnell, schnell, möglichst laut, möglichst bunt, möglichst einfach, sondern dass wir insgesamt akzeptieren, dass Gesundheitsinformationen super komplex sind. Also wenn mein Klo kaputt ist, dann rufe ich mir auch jemanden, der das irgendwie kann und repariert. Und bei Gesundheitsinformationen sollte man sich auch jemanden suchen, der sich wirklich auskennt und nicht irgendwie einen x-beliebigen nehmen und auch nicht jemand x-beliebiges sollte meinen, der kann das und das irgendwie rausblasen, sondern da sollte derjenige, der die Informationen preisgibt, sich wirklich selbst hinterfragen und die Leute, die zuschauen, sollten hinterfragen, was da passiert, sodass wir zu wirklich einer differenzierten, evidenzbasierten Kommunikation kommen. Und dann würde ich mir auch total wünschen, dass dieses Rumgebäsche und Rumgeschreie und eben dieses, ich habe die Meinung, du hast die Meinung, ich habe aber recht, also dass das irgendwie aufhört, sondern man wirklich irgendwie in einem ja, differenzierten Dialog vielleicht zu einer gemeinsamen,
ja.
Oder auch, man kann dann ja die Differenzen stehen lassen, aber ja, dass man einfach auch ein bisschen netter miteinander umgeht. Und ich glaube auch, ein Riesenproblem ist, und das würde man sich von der Politik wünschen, ich fürchte, das ist völlig utopisch, aber was sich an unserem Gesundheitssystem wirklich ändern muss, ist, dass Prävention größer geschrieben wird und dass Ärztinnen und Ärzte mehr Zeit bekommen, um mit ihren PatientInnen zu sprechen.
Mhm.
Weil das einfach an allen Ecken und Enden fehlt. Ich weiß von den meisten ÄrztInnen, die ich kenne, die hätten gerne mehr Zeit, um Aufklärungsgespräche zu führen, um Basic-Informationen rüberzubringen. Aber sie bekommen es einfach nicht vergütet. Sie können sich das nicht leisten.
Mhm.
Und das wiederum führt zum Eindruck bei den PatientInnen, dass die Ärztin, das ist denen eigentlich egal, wie es mir geht. So, Hauptsache, bei denen klingelt es in der Kasse, schmeißt mich wieder raus. So. Und so ist es natürlich nicht. Und da ist die Politik wirklich gefragt, dass das einfach mehr Geld und Zeit eingeräumt wird für Patientengespräche, damit da wirklich Informationen rübergebracht werden können, die super wichtig sind, die dann, glaube ich, auch dazu führen, dass es in den sozialen Medien nicht so zugespitzt und aufgeheizt zugehen muss, weil die Leute merken, die nehmen sich doch Zeit für mich.
Ja.
Die wollen mich gar nicht krank machen. Das bringt ihnen nämlich nichts.
Und ich glaube, der Bedarf wäre dann auch geringer, sich diese ganzen Informationen auch aus den sozialen Medien oder aus dem Netz zu ziehen.
Ja,
ne?
Ganz genau.
Und ich würde mir tatsächlich in dieser ganzen Fake News Debatte auch noch wünschen, dass tatsächlich auch Plattformanbieter das einfach stärker kennzeichnen. Ne? Oder eben auch da mehr Regulation herrscht, dass das einfach jetzt gar nicht, dass man es irgendwie zensiert, aber dass man es einfach kennzeichnen kann. Ne?
Auf YouTube gibt es ja mittlerweile, dass Gesundheitsinformationen von einer validen Quelle gekennzeichnet ist. Die bekommen dann so einen blauen Haken. Und es steht irgendwie dran, höchstwahrscheinlich valide Quelle sozusagen.
Ja.
Aber es ist auch, also auch da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein, weil jeder, der sich Doc nennt oder Medizin studiert hat oder sowas, der wird dann da eingeordnet.
Ja.
Ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja.
Reicht noch nicht ganz, aber ich gebe dir recht, das wäre natürlich das Allerbeste, wenn da irgendwie die Möglichkeit bestünde, dass auch die Plattformen schon mal vorsortieren und irgendwie kennzeichnen, was ist höchstwahrscheinlich irgendwie differenziert, evidenzbasiert, gut formuliert und wo sollte man vorsichtig sein.
Ja. Und was wir machen können, ist natürlich diese Podcast-Folge möglichst an viele Menschen bringen, denn ich glaube, hier waren super, super wertvolle Tipps, wie man sich auch selbst ermächtigen kann, quasi gute Informationen im Netz auch für sich rauszusuchen.
Mhm.
Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Es war wirklich ganz toll. Ich glaube wirklich, dass wir da ganz konkrete, gute Beispiele haben, die allen Hörerinnen und Hörern hoffentlich helfen, dadurch diesen Informationswald im Netz bei medizinischen Themen durchzublicken.
Das würde mich sehr freuen.
Ja,
mich auch. Vielen Dank dir.
Dankeschön. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung mit 5 Sternen. Und mehr gibt es dann natürlich auch schon in 2 Wochen. Da freue ich mich auf Ärztin und Expertin für Frauengesundheit Dr. Susanne Kischner-Bruns. Und wir sprechen über die aufregende Lebensphase der Wechseljahre. Denn rund um das Thema gibt es noch viele Fehlinformationen. Oftmals steht es nämlich in einem schlechten Licht da und wird nur als Herausforderung gesehen. Susanne möchte den besonderen Übergang in diese Lebensphase aber positiv beleuchten und ist fest davon überzeugt, dass ein tiefes Verständnis für den eigenen Körper und dessen hormonelle Veränderungen während der Wechseljahre unerlässlich ist, um gesund, fit, schön und glücklich durch diese ganz natürliche Lebensphase zu kommen. Wie genau, dem widmen wir uns in der kommenden Folge. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke. Und bis zum Wiederhören könnt ihr uns bei Instagram, Vital-Magazin, Facebook oder auch auf vital.de folgen. Außerdem könnt ihr selbstverständlich wie immer ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns über Anregungen von euch. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Ich freue mich auf euch. Liebe Grüße, eure Clarissa.